Ja, hallo, liebe Geschwister. Schön, dass ich euch heute wieder am Wort dienen darf. Ich freue mich schon auf den Text. Das ist mal ein ganz spannendes, mal ein ganz anderes Thema, was ganz Grundsätzliches, viel zum Nachdenken. Und ich würde sagen, nichts Dogmatisches oder so, aber einfach etwas, wo ich euch mitgeben möchte, dass ihr einfach mal ein bisschen, vielleicht auch in der Urlaubszeit, ist ja ganz gut so, oder hat man mehr Zeit zum Denken, ganz grundsätzlich über unser Christsein nachzudenken, wie wir das leben und wie wir das handeln. Ich habe hier so als Einleitung eine E-Mail aus dem Internet gefischt, und diese E-Mail, die hat jemand geschrieben, beziehungsweise das ist ein Zeugnis von einer jungen Dame. Ihr kennt den Namen vielleicht. Und die lese ich einfach mal vor, damit ihr so ein bisschen mit mir ins Thema reinkommt. Die Tochter eines prominenten Amerikaners wurde in der Early Show interviewt, und Jane Gleason, das war wohl die Reporterin, fragte sie in Bezug auf den 11. September damals, diese Anschläge, dieses World Trade Center, das zerstört wurde durch diese Flugzeuge, die hineinflogen, wie konnte Gott so etwas geschehen lassen? Anne Graham, ich nehme an, das war die Tochter von Billy Graham, vielleicht kennen manche von euch, wurde da interviewt, und sie gab eine äußerst tiefgründige und einsichtige Antwort. Sie sagte: Ich glaube, Gott ist zutiefst traurig darüber, genauso wie wir, was da geschehen ist. Aber seit so vielen Jahren sagen wir Gott, dass er aus unseren Schulen verschwinden soll, aus unserer Regierung verschwinden soll und aus unserem Leben verschwinden soll. Und Gentleman, der er nun eben ist, hat er sich, glaube ich, still und leise zurückgezogen. Wie könnten wir von Gott erwarten, uns seinen Segen zu spenden und seinen Schutz zu gewähren, wenn wir von ihm verlangen, uns alleine zu lassen? Angesichts der jüngsten Ereignisse, Anschläge, Schießereien in Schulen etc., denke ich, dass alles anfing, als Madeleine Murray O'Hare, sie wurde übrigens ermordet, ihre Leiche wurde unlängst gefunden, also das war damals Stand 2001, vor Gericht zog und klagte, weil sie nicht wollte, dass Gebete in unseren Schulen gesprochen werden. Und wir sagten okay. Dann sagte jemand, dass man an Schulen besser nicht die Bibel lesen sollte. Die Bibel sagte, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter. Und wir sagten, okay. Dann sagte Dr. Benjamin Spock, dass wir unseren Kindern nicht den Hintern versohlen sollten, wenn sie sich schlecht benehmen, denn ihre kleinen Persönlichkeiten würden dadurch verformt werden und wir könnten ihre Selbstachtung schaden. Dr. Spocks Sohn verübte Selbstmord. Wir sagten, ein Experte sollte doch wissen, wovon er redet. Und wir sagten, okay. Dann sagte jemand, dass Lehrer und Direktoren unsere Kinder besser nicht disziplinieren sollten, wenn sie sich schlecht benehmen. Die Schuladministratoren sagten, der Lehrkörper dürfe keine Schüler anrühren, wenn sie sich schlecht benehmen, denn wir wollen doch keine schlechte Reklame. Und wir wollen doch auch nicht angeklagt werden. Und wir sagten, okay. Dann sagte jemand, lass unsere Töchter doch Abtreibungen machen, wenn sie wollen, und wir müssen es noch nicht einmal ihren Eltern sagen. Und wir sagten, okay. Und dann sagte ein weises Mitglied des Schuldirektoriums, da die Buben ja Buben und es sowieso tun werden, so geben wir doch unseren Söhnen so viele Kondome, wie sie wollen, sodass sie so viel Spaß haben, wie sie wollen. Wir müssten es noch nicht einmal den Eltern sagen, dass sie sie in der Schule bekommen haben. Und wir sagten, okay. Dann sagte eines der höchsten von uns gewählten Organe, dass es doch unwichtig ist, was wir privat tun, solange wir unsere Jobs ordentlich machen. Und damit einverstanden sagten wir, dass es mir doch egal ist, was irgendjemand einschließlich des Präsidenten privat tut, solange ich nur meinen Job habe und die Wirtschaft gut ist. Und dann sagte jemand, drucken wir doch Zeitungen mit Fotos von nackten Frauen und nennen es gesunde, realistische Würdigung, der Schönheit des Frauenkörpers und wir sagten zu all dem okay. Und dann hat jemand diese Würdigung einen Schritt ausgeweitet und Fotos von nackten Kindern veröffentlicht, um dann noch einen Schritt weiter sie ins Internet zu stellen. Und wir sagten, okay, sie haben ja ein Recht auf Meinungsäußerung. Dann kam die Unterhaltungsindustrie und sagte, machen wir doch TV-Shows und Films und Filme, die Vulgäres und Gewalt und unerlaubten Sex fördern. Machen wir doch Musik, die zu Vergewaltigung, Drogen, Mord, Selbstmord und teuflischen Dingen ermutigt. Und wir sagten, das ist ja nur Unterhaltung. Es hat ja keine schädigende Auswirkung. Außerdem nimmt das ja ohnehin niemand ernst. Also macht ruhig weiter. Und jetzt fragen wir uns, warum unsere Kinder kein Gewissen haben, warum sie nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden können und weshalb es ihnen egal ist, Fremde zu töten, ihre Schulkameraden und sich selbst. Vielleicht, sagte Anne Graham, werden wir es herausfinden, wenn wir lang und intensiv genug darüber nachdenken. Ich denke, sagte sie, es hat eine Menge damit zu tun, dass wir ernten, was wir säen. Und das ist mein Thema. Irrt euch nicht. Sagt die Bibel, was der Mensch sät, das wird er ernten. Mein Text ist aus Galater, Kapitel 6, Verse 1 bis 10 erstmal. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei, gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer, trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, dann wird er nur im Hinblick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wir werden diesen Text heute nicht komplett auslegen und vielleicht auch nicht komplett verstehen. Ich werde einfach mit zwei Fragen in den Text herangehen. Und das eine ist, und dazu brauchen wir dann noch eine andere Bibelstelle, das ist, woher kommt überhaupt dieses Prinzip von Saat und Ernte? Und das zweite, was hat es uns so ganz grundsätzlich zu bedeuten? Und dann werden wir dort zwei, drei Anwendungen dazu sehen, die wir aus diesem Text nehmen. Nun, erstmal ist zu sagen, dass dieses Prinzip von Saat und Ernte eigentlich ein Gesetz ist. Es ist ein universales Regierungsprinzip Gottes über alle Menschen. Wenn wir verstehen wollen, was es für ein Prinzip ist, schauen wir einfach in der Bibel, wo es herkommt und wo es das erste Mal erwähnt wird oder angewendet. Und da heißt es im ersten Buch Mose, das ist glaube ich Kapitel 6, jetzt habe ich mein Kapitel gar nicht aufgeschrieben, Kapitel 9, Vers 22, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Hier gibt uns Gott vier irgendwie zusammenhängende Gesetzmäßigkeiten vor. Für seine Schöpfung. Sind die alle vier gleichartig? Oder denkt ihr, unterscheidet sich da eins? Das ist eine rhetorische Frage, natürlich. Eben dieses Saat- und Ernteprinzip. Die Frage ist nur, in was unterscheidet es sich? Ja, das Einzigste, was der Mensch hier beeinflussen kann, von diesen vier Dingen, Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag, Nacht, ist Saat und Ernte. Sicher kennt er die Bibelstelle und sagt, ah, ja, die Geschichte mit dem Regenbogen. Aber wie hängt das denn zusammen? Nun, was war da zuvor geschehen? Gott hat sich die Erde, so verderbt wie sie war, lange angesehen und dann hatte er sozusagen die Nase voll und hat das Gericht angekündigt, die Flut. Vorher hat er langmütig Gnade und Erbarmen angeboten. Noah, wusstet ihr das? Der hat 100 Jahre lang gepredigt. Aber dann hat Gott Gericht gehalten. Einzig und allein die 8 Seelen, die diese Gnade angenommen hatten, haben überlebt. Und nun hier mit Noah als Haupt und über diese Familie macht Gott einen Bund mit allen Menschen, die aus dieser Arche kamen und mit allen, die danach kamen. Und daher gilt diese Bibelstelle auch heute noch uns. Wir lesen von Kapitel 9, Vers 1 den Text. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen der Meere, sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern. Von jedem Tiere werde ich es einfordern. Und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun seid fruchtbar und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde und vermehrt euch auf ihr. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen und mit ihm. Und ich, siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen, das seid ihr und ich, nach euch. Und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Viehen, an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wort der Flut. Und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Und der sage ich, das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über der Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Weißt du, die Schönheit eines Regenbogens kommt doch aus diesen vielen schönen Spektralfarben des Lichtes, die sich unter diesen für die meisten von uns unerklärlichen physikalischen Umständen brechen. Oft aber wird dieser Regenbogen mit seinem Farbenspiel und mit seiner Bildhaftigkeit missbraucht, um so etwas, naja, Ähnliches damit auszusagen. Vielleicht habt ihr ja schon mal ein Werbeblatt der Ökumene in der Hand gehalten. auf dem zum Beispiel ganz gern dieser Regenbogen zu sehen ist. Ja, es geht um Vielfalt. Im Dienst für Gott, dafür steht die Ökumene. Und dafür wird gerne das Bild des Regenbogens verwendet. Denn vielfältig sind die Spektralfarben des Regenbogenlichtes. Also darf auch die Christenheit in ihrem Dienst an Gott vielfältig sein. Auch bei der Gender-Mainstream-Bewegung benutzt man diesen Regenbogen, um zu sagen, wie es Gottes Wille in der Schöpfung ist, uns mit Vielfalt zu erfreuen, so will er auch, dass wir ihn mit Vielfalt in unserer sexuellen Identität erfreuen. Welche Blasphemie! Wir wissen, dass Gott das nicht meinen kann. Denn wer die Bibel wirklich liest, stößt schnell darauf, dass Gott in den Bereichen Gottesdienst und Sexualität nichts anderes als Einfalt fordert, also Treue und keine Vielfalt. Die Vielfalt in diesen Bereichen verurteilt die Bibel in über 100 Schriftstellen als Hurerei, geistliche wie körperliche. Diese Erklärung kann also nicht stimmen. Nun, Gott weist Noah ja nach diesem universalen Gericht an, einen Neuanfang zu machen, macht hier klar, dass der Mensch, wenn er ihn auch mit den Tieren weggerafft hat, immer noch die Krönung der Schöpfung ist. Und dass es daher unduldbar ist, dass jemand eine menschliche Seele tötet. Das haben wir gerade gelesen. Denn sie ist im Bilde Gottes geschaffen. Doch euer eigenes Blut werde ich einfordern, Vers 5 und 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Und nun verstehen wir, Gott nimmt hier also diesen gefallenen Menschen in die Verantwortung. Ist ja nicht so, dass Noah und seine Söhne besser waren. Sie waren auch gefallen, sie waren auch Sünder. Das liest man in den nächsten Kapiteln dann, was Noah da so macht. Ja? Aber er nimmt diesen gefallenen Menschen, der auf ihn vertraut hat, und gewährleistet einen gewissen Schutz. Er gibt etwas Neuartiges. Er gibt einen Vertrag mit Gott. Einen neuen Bund steht hier. Und das heißt hier nicht, dass er einen alten Bund ersetzen würde. Das geht ja auch gar nicht. Denn das ist ja der erste Bund, der in der Bibel erwähnt wird. Und das Neue meint hier einfach etwas Neuartiges. Einen Vertrag zwischen Mensch und Gott. Und in diesem Vertrag droht Gott harte Konsequenzen für Missachtung an. Verspricht aber gleichzeitig, die Welt nie mehr auf diese Art und Weise zu richten. Und wenn man sieht, dass Gott die ganze Erde, alles Fleisch, mit dieser Flut vernichtete, dann könnte man ja auch meinen, ihm sei Leben nichts wert. Oder Mensch und Tier ständen für ihn auf derselben Stufe. Aber durch diesen Bund macht er klar, der Mensch ist ihm nach wie vor wertvoll. Weil ich ihn in meinem Bilde geschaffen habe, sagt er, mir als Gegenüber. Und dann hämmert er hier diese Gesetzmäßigkeiten ins ewige Wort, um klarzumachen, dass sich das ungehinderte Ausbreiten der Boshaftigkeit des Menschen aber nicht mehr wiederholen soll und darf. Und dieser neue Bund betrifft aufgrund der Ausweitung auf ihre Nachfahren, wir haben das vorhin gelesen, natürlich den ganzen Erdball und natürlich auch uns heute. Übrigens, ein Bund ist in der Bibel immer ein vertragliches Abkommen mit Zeichen, also mit einer Bildhaftigkeit, die an den Inhalt und an die Ursache dieses Bundes erinnern sollen. Erinnern, tja. Und an was soll uns nun dieser Regenbogen erinnern? Wenn nicht, das haben wir ja gerade ausgeschlossen, an Vielfalt. Nun, es geht viel tiefer. Der Kontext im ersten Buch Mose ist der historische Begebenheit der Flut und der anschließende Bund, den wir gerade lesen, macht klar, Gott ist im Krieg mit dem Menschen aufgrund seiner Boshaftigkeit. 1. Mose 8, Vers 21. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse. Von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Und fast immer, wenn die Bibel von Krieg redet, habe ich festgestellt, dann redet sie auch von Pfeil und Bogen. Und es gibt viele Bibelstellen, und die passendste scheint mir gerade diese, die berichtet, wie der judäische König indirekt durch Gott mit dem Bogen getroffen wird. Er stirbt später, ganz so, wie es Gott vorausgesagt hatte und wie er ihn davor hat warnen lassen. Das könnt ihr lesen in 1. Könige 22, Vers 34. Und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen die Tragbänder des Panzers und dem Panzer. Und da sagte er zu seinem Wagenlenker: Wende um und bring mich aus der Schlacht hinaus, denn ich bin schwer verwundet. Wenn ihr die Geschichte mal nachlest, ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt ihr vielleicht auf die Frage, wer ist denn verantwortlich für diesen Volltreffer? Ne? Das war so ein kleiner Schlitz in der Rüstung. Und da trifft dieser Pfeil, der mal so irgendwo reingeschossen wurde, gerade wohl hinein. Und trifft den bösen König, den Gott genau das prophezeit hatte. Und vielleicht sieht er die Parallele. Gott hat nicht einen Bogen in den Himmel gemalt, weil er da so schön ist und uns so fröhlich macht und von Gottes fröhlichem Gemüt erzählt oder von seinem Wunsch nach Vielfalt. Nein, ich denke, er hat seinen Bogen, seinen Kriegsbogen in den Himmel gehängt. Vielleicht kann man es so erklären, dass Gott seine Kriegswaffe aufgrund dieses Bundes und aufgrund seiner Gnade an den Nagel gehängt hat. Und zwar so, dass er für jede Kreatur sichtbar ist. Überall auf der Erde. Und damit er sich selbst erinnert an seine Zusage, die er den Menschen gemacht hat. Dieser Bogen, jetzt reflektierendes Licht. Man könnte sagen, spiegelnde Wahrheit. Spiegelt dort nun die Schönheit und das Wesen Gottes wider. Seine Barmherzigkeit. Und der Bogen, der ist nicht mehr in unsere Richtung gekrümmt. Er zielt nicht mehr auf den sündigen Menschen, wenn sich dieser an den Bund hält. Nun, das ist jetzt schon sehr bildhaft erklärt. Und ich will sagen, dass das viele vielleicht auch anders erklären würden. Mir geht es hier nicht um eine dogmatische Aussage. Ich möchte euch einfach nur durch diese Bilder zum Nachdenken bringen, wie das gemeint sein könnte. Vergessen wir dabei nicht, dieses Versprechen mit Zeichen und Bildhaftigkeit der Gnade Gottes, wie wir das auch immer erklären, sie stehen unter Bedingungen, diese Bilder, diese Zusagen. Besser unter dem Vorsatz mehrerer Gesetzmäßigkeiten. Der Mensch trägt Verantwortung für sein Tun und Gott gibt zeitlich begrenzte Gnade, indem er sagt, so also auf diese Art und Weise werde ich nie mehr richten. Und er sagt, die Tiere dürft ihr schlachten, opfern und essen, vergießt ihr aber Menschenblut, werde ich das von eurer Seele fordern und das ist ganz sicher. Und das ist so sicher, wie der Ablauf von Tag und Nacht, wie der Ablauf von Frost und Hitze, wie der Ablauf von Sommer und Winter. Und so sicher gebe ich euch das Prinzip und dieses Gesetz von Saat und Ernte. Das gebe ich euch in die Landwirtschaft, biologisch, aber das gebe ich auch ganz genau geistlich. Und hier geht es um Gehorsam gegenüber Gott. Und das ist geistlich, das ist nun mal geistlich. Also im Bund mit Noah hat dieses Prinzip seinen Ursprung und es gilt bis heute, wir haben das vorhin gelesen, Galater 6, Vers 7, da sind wir wieder zurück in unserem Ursprungstext. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Nun, worin sind diese prinzipiellen Anordnungen Gottes gleich? Auf Frost folgt Hitze. Und wir sehen, das Zweite ist die Folge des Ersten. Zuerst kommt Frost, dann kommt Hitze. Auf Sommer folgt Winter, auf Tag folgt Nacht und auf Saat folgt Ernte. Und das Ganze veranschaulicht die Herrschaft oder das Regiment Gottes, der niemand entfliehen kann. Es gibt ja Leute, vielleicht kennt ihr jemanden, die so reich sind, die wohnen im Sommer in unseren Breitengraden und im Winter wohnen sie, was weiß ich, in Südspanien, auf Mallorca oder sonst irgendwo, weil sie meinen, sie könnten damit diese Gesetzmäßigkeit überwinden. Aber trotzdem stehen sie unter den Folgen. Schau, wenn es heiß wird, es war ja jetzt sehr heiß, ja, dann ziehe ich halt meine kurzen Hosen an, damit ich nicht so schwitze. Ich dusche vielleicht dreimal am Tag und halte einfach durch. Aber solche Leute, die ziehen von Spanien und dann wieder zurück nach Deutschland für ein halbes Jahr. Sie richten ihr Leben danach aus, haben darüber Mühe, bauen ein zweites Haus und denken, dass sie irgendwie diesem Prinzip ein Schnäppchen schlagen können. Was will ich damit sagen? Oh ja, danke. Was will ich damit sagen? Wir können diesen Gesetzmäßigkeiten, diesen Prinzipien nicht entkommen. Und das gilt erst recht geistlich. Genauso sicher wie nach Frost, Hitze und nach Sommer, Winter und auf Tag, Nacht folgt, folgt auf Saat Ernte. Und zwar die Ernte der jeweiligen Saat. Paulus nimmt das Bild von Säen und Ernten, um uns aufzurufen, dass wir uns nicht selbst täuschen sollen, indem wir denken, dass wir durch unsere Stellung als Christen, durch die Gnade Gottes, den Folgen unserer Torheit entkommen können, während wir hier noch auf Erden leben. Er sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Du kannst nicht, auch als Christ nicht, einfach irgendetwas tun oder lassen und denken, es hat keine Folgen. Alles, was du denkst, alles, was du sagst, so das, was du fühlst und tust, ist ein Säen, aus dem eine Ernte hervorkommen wird. Wenn du mal im Garten gearbeitet hast, wenn man Spezialisten hier, Daniel, dann merkst du schnell, gutes Saatgut war, ist und wird immer rar bleiben. Sähst du nichts Gutes, dann kommt der Wind und treibt Saatgut des Unkrautes herbei. Da nichts Gutes den Boden besiedelt, hat das Unkraut dann freie Bahn. Und das wächst, aber fast immer gut und schnell. Und dann musst du viel Mühe aufwenden, um es zu jäten. Und so, es ist ein Kampf auf dem Ackerboden, der nicht bei einer einzigen Gelegenheit entschieden wird. Wenn du Gutes säst, dann erntest du Gutes. Wenn du Schlechtes säst, erntest du Schlechtes. Aber leider ist die Folge darauf noch nicht mal begrenzt, denn das Gute, was du gesät hast, was du geerntet hast, weil du es auf den Geist gesät hast, ja, davon kannst du wieder nehmen und wieder auf den Geist sehen. Es ist ja Gutes. Das ist toll. Aber das Schlechte, was du auf dein Fleisch gesät und dann in deinem Leben geerntet hast, das ist Unkraut. Und entweder wird es unkontrolliert weiterwachsen und sich vermehren, oder du musst es mühsam, mühsam ausreißen. Also jäten, Acker umgraben, im Schweiße deines Angesichtes, gutes Saatgut holen, wiedersehen, begießen, warten und dann vielleicht ernten. Mühsam. So musst du Quadratzentimeter für Quadratzentimeter des Ackerbodens erobern. Mit guter Saat, mit großer Geduld. Und am Ende bist du trotzdem immer noch auf Gottes Segen angewiesen, damit es erst Wachstum und dann Frucht gibt. Und wenn wir das versäumen, dann sieht es aus, wie es in den Sprüchen genannt ist. Sprüche 24, Vers 30 bis 34. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber. Und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, Er war ganz in Nesseln aufgegangen. Seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es und ich nahm es mir zu Herzen. Ich sah es, nahm mir daraus die Lehre. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Und das ist dann halt richtig tragisch. Denn unser Leben, sagt uns die Schrift, ist ja nur kurz. Und sie vergeht wie ein Dampf. Und wenn wir auf der einen Seite fleischlich handeln, werden wir leiden, wie sehr die Barmherzigkeit Gottes das Leiden auch lindern und trösten mag. Sicher ist, dass die Sünde im Fleisch schon gerichtet worden ist, ja, in Jesus. Aber die zeitlichen Folgen von Sünden nimmt der Herr uns nicht ab. Wenn wir aber auf der anderen Seite im Geist handeln, wird dies eine strahlende Belohnung mit sich bringen, oft schon hier auf Erden, aber vor allem im ewigen Leben. Galater 6, Vers 9 haben wir gelesen, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und in den Versen 1 bis 5, da haben wir eine vorweggenommene Anwendung. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er noch nichts ist, so betrügt er sich selbst, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht den Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wir haben es ganz grundsätzlich geklärt. Saat und Ernte, es ist ein geistliches Prinzip. Und wir haben geklärt, wo es herkommt. Und dass wir ihm nicht entfliehen können. Und hier in diesem Text wird uns angewendet, wie wir das zum Beispiel tun können. Hier haben wir gelesen, des anderen Lasten sollen wir tragen. Und dann in Vers 5, jeder wird seine eigene Bürde tragen. Seht ihr hier die zwei ähnlichen Worte, Last und Bürde? Was ist der Unterschied von Last und Bürde? Ich möchte es mal so erklären. Nun, die Last ist dieses Prinzip, diese Gesetzmäßigkeit, von der ich vorher geredet habe. Du bist verantwortlich vor Gott, siehst unter dieser Gesetzmäßigkeit oder du stehst unter dieser Gesetzmäßigkeit und musst ackern, ob du willst oder nicht. Dieser Auftrag, der zurückgeht auf den Bund Gottes mit Noah, das ist die Last. Und manchmal treten wir damit daneben. Und dann brauchen wir Hilfe beim Tragen dieser Last. Und auch wenn du dich darum bemühen wirst, wirst du darum auch deine eigene Bürde tragen. Und das ist die Ernte aus schlechter Saat, die du selbst gesät hast. Ich bin trockener Alkoholiker. Der Frank steckt noch drin. Mein dicker Bauch und meine körperlichen Probleme, die man mir vielleicht jetzt nicht so ansieht, die zeigen von noch heute, das sind noch heute die Folgen meiner sündigen Sucht von damals. Auch wenn ich heute nicht mehr trinken muss und Gnade bekommen habe von Gott, ist mein Körper davon aber gezeichnet. Und ich habe damit Schwierigkeiten. Und das ist der Unterschied. Und deswegen sollte uns eins wichtig werden. In Vers 1. Wenn einer vor deiner Nase sündigt, steht hier, dann bringe ihn im Geist der Sanftmut zurecht. Gib aber dabei auf dich Acht, dass du diesem Auftrag, dass du dieser Last, dass du den Geboten Gottes dabei gerecht wirst. Und dann trägst du die Last des anderen. Die Last ist, zu gehorchen. Und da brauchen wir manchmal Hilfe und Zurechtbringung. Und bringt das bitte nicht durcheinander. Ich habe nicht einfach das Thema gewechselt. Wisst ihr, dass hier das Zurechtbringen und das Lastentragen steht hier ganz kurz vor dem Prinzip von Saat und Ernte und hat daher auch damit zu tun. Paulus spricht es in eine zerstrittene galatische Gemeinde. Da waren Leute, die sich schwer taten, mit den Sünden anderer umzugehen. Und er nimmt diese Schwierigkeit, die wir im Christenleben haben, nicht nur, weil man es daran so schön erklären kann mit der Saat und Ernte, nein, weil es allenthalben passiert, dass Brüder und Schwestern sich hier verirren und glauben, sie könnten sich das vielleicht leisten, anders mit der Sünde von Geschwistern umzugehen, als es uns in der Bibel, zum Beispiel in Matthäus 18, erklärt wird. Die ganze Schrift redet davon, wie wir damit umgehen sollen. Das Thema Vergebung und Versöhnung, wie die Bibel es fordert, ist eines der wichtigsten in der Gemeinde. Und es ist ja nicht so, dass ihr, wie ihr hier sitzt von mir, nicht wissen würdet, was die Bibel dazu sagt. Aber wir können das überall, nicht nur in dieser Gemeinde, beobachten, dass wir das allzu gerne ignorieren. Schaut mal, jemand im Geist der Sanftmut zurechtzubringen, ist aus dem Munde Paulus geradezu das Paradebeispiel für Saat und Ernte. Du lebst auf dieser verfluchten Welt immer in aufkeimenden Konflikten, die immer ungut und unbequem beginnen. Aber wenn die am Ende noch schlechter ausgehen, als sie begonnen haben, dann erntest du gerade das, was du gesät hast. Wisst ihr, wir reden doch vom Christentum und da reden wir doch nicht davon, was allgemein in dieser Welt gilt oder zu gelten scheint. Nämlich, wer angefangen hat, der muss es in Ordnung bringen. Oder wer als Erster die Polizei ruft, der bekommt Recht. Das mag in dieser Welt so sein. Aber wenn das Gottes Gedanken über Sünder wären, hätte er niemals seinen unschuldigen Sohn gesendet und geopfert. Und Christus, er wäre nie Mensch geworden. Sprüche 22, 8 und 9 sagt, wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten und die Rute seines Übermuts wird ein Ende haben. Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Und was ist ein gütiges Auge? Vielleicht geht es ja darum, Sünde zuzudecken. Hast du ein gütiges Auge? Dann fang an, das Ackerfeld zu bestellen. In 1. Korinther 3, Vers 9 heißt es, Paulus sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und bist du Mitarbeiter oder Ackerfeld? Gehörst du zu denen, die, wie wir es in Galater gelesen haben, geistlich sind? Dann kannst du andere zurechtbringen. Aber dazu gehört ein Vorgehen, wie es der Schrift entspringt. Und nichts anderes. Ich möchte zur nächsten Anwendung kommen. Denn die finden wir auch in diesem, gerade in diesem Zusammenhang. Wer im Wort unterwiesen wird, steht im Vers 6. Gebe aber den Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich weiß schon, über Geld redet man nicht und es kann unbequem werden. Ich will auch gar nicht drauf hinaus. Aber dass es ein griseliges Thema ist, das zeigt auch so ein bisschen den Zustand der evangelikalen Welt. Und ob wir hier in dieser Gemeinde oder anderwo, wo ihr herkommt, finanziell unseren Predigerdienst unterstützen müssen, das ist jetzt gar nicht mein Thema. Aber was ich hier sehe, ist Folgendes. Wenn Paulus die Galater dazu auffordert, ihre Lehrer zu bezahlen, dann zeigt er doch, dass die Unterweisung im Wort Gottes ein Herzthema, sein Herzthema und etwas ganz, ganz Wichtiges ist. In der heutigen Christenheit scheint das mehr und mehr unwichtig zu werden. Oder ich frage mal andersrum. Wer sitzt denn schon am Acker und hofft, dass was Gutes wächst, Daniel, wenn er nicht erst etwas Gutes gesät hat? Und was, liebe Geschwister, was denn ist denn eigentlich unsere gute Saat auf unserem eigenen Ackerboden? Was denn? Jesus sagte mal, keiner ist gut außer Gott. Und so müssen wir auch doch erkennen, bei allem Guten, was ein Christ oder ein moralischer Mensch in der Lage ist zu tun, und was auch, wo die Bibel auch von Saat redet, ja, bei allem Guten, wirklich gut kann nur sein, was von Gott kommt, von außen. Und wenn man Saatgut nimmt, dann nimmt man doch nur die besten Samenkörner. Angegammeltes Saatgut schmeißt man weg. Das wird nicht aufgehen. Das ist die Arbeit nicht wert. Saatgut. Da steckt ja auch vielleicht deswegen das Wort gut drin, oder? Also das einzig wahre Saatgut ist der Same, der von Gott kommt. Und das ist sein lebendiges Wort. Die Bibel sagt uns, das Ursächlichste, was wir tun können, um Gutes zu ernten, ist es, so viel wie möglich an Zeit, an Kraft und hier sogar an Geld aufzuwenden, um das Wort Gottes richtig zu verstehen, es wahrhaftig zu predigen, damit es dem Boden unseres Herzens aufkeimt und dann viel Frucht bringt. Wir kennen alle das Gleichnis vom Sämann, Matthäus 13, Markus 4, Lukas 8. Dreimal wird es erzählt. Und dann, davon singen wir auch in mancherlei Lied. Darf ich euch mal fragen? Glaubt ihr das auch? Und woran, wenn du das glaubst, wenn du das bejahst, woran siehst du, dass du das glaubst? Wie sieht es aus bei dir? Und bei mir, ja, bei mir auch. Mit der täglichen Bibellese. Mit dem Bibelstudium. Vielleicht mal mit einem Bibelkurs. Bist du auf biblische Konferenzen? Hast du mal über eine Bibelschule nachgedacht? Wie sieht es aus mit guter, weiterführender Literatur? Wie viel wenden wir auf? Anders gesagt, wie viel säen wir? 2. Korinther 9, Vers 6 sagt, Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, der wird auch segensreich ernten. Liebe Geschwister, bei allem Auftrag, gute Frucht zu bringen, aber wir müssen einfach zuerst Unkraut jäten, Acker, Herzensböden umgraben lassen. Und dann guten Samen sehen. Deshalb legt alles Unsauberkeit ab und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Und Geschwister, das ist keine einmalige Aktion. Das passiert nicht mit der Bekehrung allein, sondern das ist eine Lebensaufgabe. Das ist Gottes Bauplan für seine Gemeinde. Und denn daraus ergibt sich Frucht. Galater 5, 22, 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und diese Dinge sind dann vorhanden. Wenn die vorhanden sind, dann wird die Gemeinde ganz automatisch diakonische Dienste leisten, sich einander lieben, evangelisieren und zu seiner Zeit wachsen und nach außen ein Zeugnis sein. Das wird ganz automatisch passieren. So hat Gott sich das gedacht. Und dabei scheint mir eben ein bisschen in Vergessenheit zu geraten. Diese Dinge können wir nicht selbst in uns hervorbringen. Denn sie sind Frucht einer guten, guten Saat. Gewachsen auf gerodetem und gutem Ackerboden. Das Wort Gottes ist lebendig. Es bringt gute Frucht hervor. Das ist mein Appell an euch heute. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben heute gesehen, dass das Gesetz von Saat und Ernte seinen Ursprung im Bund Gottes mit Noah hat. Und das ist unerbittlich. Unerbittlich ist dieses Gesetz. Zu keiner Zeit kann irgendein Mensch diesem Gesetz entfliehen, auch nicht der wiedergeborene Christ. Also müssen wir Gott in allem gehorchen, wenn wir Gutes ernten wollen. Es gibt sicherlich unzählige Anwendungen in der Schrift und in unserem Leben, aber wir haben uns heute auf den nahen Kontext beschränkt und gesehen, dass wir hier vor allem im Zusammenleben in der Gemeinde eine große Herausforderung vor uns haben. Und gefordert sind alle, die geistlich sind. Geistlich sein heißt den Geist haben. Geistlich sind, die mit dem Geist der Sanftmut Geschwister zurechtzubringen, die einen Fehltritt begangen haben. Das ist die Aufgabe. Und fürs Zurechtbringen müssen wir aber auch doch wissen, wo das Recht ist, oder? Wo ist es zu finden? Wenn wir das nicht wissen, dann führen wir doch die Menschen irgendwo hin. Vor allem die Gestrauchelten. Und also müssen wir es beim Zurechtbringen natürlich auch anwenden. Geh nach Gottes Wort vor. Und das erklärt auch, warum wir am Ende nochmal die Wichtigkeit betrachtet haben, dass wir ein gutes Saatgut verwenden müssen. Es ging indirekt um die Frage, ist ein guter Sämann nur einer, der treu irgendwo irgendwelche Körner verstreut? Oder ist der Sämann auch verantwortlich für das Saatgut, das ihm übergeben wurde? Der Sämann dieser Kultur säte in der Regel wohl ein, zwei, vielleicht dreimal im Jahr. Und den Rest des Jahres, was hat er da getan? Nun, er verwaltete das Saatgut. Er musste es ernten, er musste es sammeln, er musste es aufbewahren. Und so haben wir festgestellt, dass wirklich gutes Saatgut nur das Wort Gottes ist oder nur aus dem Wort Gottes entspringt. Und deswegen gebe ich dir nochmal drei Fragen, die gebe ich uns allen mit zum Nachdenken. Für die Urlaubszeit vielleicht oder fürs Wochenende oder einfach nur für den Sonntag heute. Die erste Frage, die sich stellt, wollen wir uns verantwortlich zeigen gegenüber Gott und uns unter diesen Regenbogen stellen, diesen guten Schutz und aber auch dieser Herausforderung, die Gott uns gibt, dass wir gehorsam sein sollen. Die zweite Frage ist, willst du geistlich sein und wirst du zukünftig die Sanftmütigen zurechtbringen wollen? Nein, nicht die Sanftmütigen, die Gestrauchelten zurechtbringen wollen im Geist der Sanftmut? Willst du dabei Gottes Wort anwenden und keine anderen Regeln mehr? Und die dritte Frage ist, wenn du Sämann bist, hast du guten Samen? Bist du ein Sämann mit gutem Samen? Was machst du mit dem Samen? Amen.